Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
Willkommen zu Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker ad hoc. Ich bin Tobias Lau und ich sitze heute hier mit unserem Chefredakteur, dem Alexander Müller, um eine kleine Nachlese zu machen zum gestrigen Tag. War ja für viele Apotheker und Leute in der Branche ein recht großer Tag. Ich denke, ihr wisst auch schon, worum es geht, nämlich den Pharmaziestudenten Benedikt Bühler, der gestern im Petitionsausschuss seine Petition für ein RX-Versandverbot verteidigt hat. Unter den Augen von Gesundheitsminister Jens Spahn. Also ganz hoher Besuch, den auch der Petitionsausschuss nicht ständig hat. Und unser lieber Alexander war gestern dort und hat sich das angeschaut.
Richtig, hallo Tobi.
Hallo Alexander.
Und spannend war ja auch, du warst zeitgleich hier im Interview mit Dr. Georg Kippels aus der CDU-Fraktion, Gesundheitsausschussmitglied, und hast dich über das gleiche Thema unterhalten, Parallelität der Ereignisse. Und das führen wir heute so ein bisschen zusammen. Ich habe auch im Rahmen der Anhörung gestern im Petitionsausschuss noch ein paar Gespräche geführt, einige davon auch aufgenommen, unter anderem mit Dr. Stefan Hartmann, dem Vorsitzenden des Bundesverbands der Apothekenkooperation, BVDAK, und mit dem Elias Issaida, der ist Beauftragter für Gesundheitspolitik des BPHD, also des Bundesverbands der Pharmaziestudierenden in Deutschland. Aber das Spannendste war natürlich gestern der Auftritt von Herrn Bühler, und mit dem habe ich dann nachher auch nochmal darüber gesprochen, wie das für ihn so war.
Ja, bin mal gespannt. Also es war ja sicherlich ein ziemlich interessanter Tag gestern auch für dich, ne? Wie war denn so dein Eindruck vom ganzen Geschehen? Also was natürlich besprochen wurde und wie das ablief, ne? Haben ja viele von uns jetzt auch schon auf dem Schirm, dank unserer Berichterstattung auch. Aber wie war denn so dein Eindruck von der ganzen Szenerie, vom ganzen Auflauf?
Ja, diese Anhörung im Petitionsausschuss sind was sehr Spezielles. Das muss man also mal erlebt haben, weil es sehr streng getaktet ist. Komme ich gleich nochmal zu. Vom ganzen Umfeld da war es so, es war schon relativ großes Aufkommen, große Besucherzahl da.
Die großer Bahnhof.
Ja, großer Bahnhof. Der Bühler war natürlich sehr pünktlich gekommen, war auch und hat auch zugegeben, erkennbar nervös, wer will es ihm verdenken.
Ja, er ist 19 Jahre alt und steht da mit Jens Spahn.
Also. Richtig, und insofern war er aber gute Dinge, hatte er auch Verstärkung dabei. Und es fühlte sich dann, es kommen dann auch die Abgeordneten aus den Gesundheitsausschüssen oder die Gesundheitspolitiker der Fraktionen, die dann da ja Fragerecht haben. Und dann ist es, die Themen wechseln da also relativ schnell durch. Das ist, wie gesagt, sehr getaktet. Der Petent, Herr Bühler in diesem Fall, hat ein fünfminütiges Eingangsstatement. Und dann wird reihum der Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stärke im Bundestag, haben sie Fragerecht. Eine Minute darf diese Frage dauern, eine Minute darf der Befragte antworten. Können auch Fragen an zwei Leute gestellt werden. Das war relativ häufig der Fall, dass der Herr Bühler angesprochen wurde und Minister Spahn, was meines Erachtens auch der Grund seines Auftretens da war. Er hat einfach viel Raum eingenommen. Ich will jetzt nicht sagen, er hat dem Herrn Bühler die Show gestohlen, aber er war natürlich dann gerade durch diese ganzen Verwicklungen jetzt zuletzt über dieses vom BMG in Auftrag gegebene Gutachten zur Preisbindung, war das für die Abgeordneten der anderen Fraktionen auch eine gute Gelegenheit und eine Bühne, ihn dazu ad corpus publico zu befragen.
Hattest du das Gefühl, das ging eher von ihm aus, das war eher seine Kalkulation oder seine Berechnung, oder ging das eher von den anderen Parteien aus? Das habe ich mich gefragt.
Die Parteien haben natürlich ihre Interessen und ihre thematischen Schwerpunkte, die sind aber innerhalb der Fraktionen auch bekannt. Also ja, ich bin sicher, Herr Spahn konnte damit rechnen, dass er darauf angesprochen wird. Und er hat beim RX-Versandverbot natürlich auch eine jetzt über so viele Monate geschliffene und gefestigte Position zu und ist ein guter Redner. Man muss sich vor Augen führen, der ist seit 2002 im Bundestag. Da war der Herr Bühler noch im Kindergartenalter. Obwohl Herr Spahn ja mit seinen 39 Jahren auch immer noch ein junger Minister ist.
2002 ist Bühler fast geboren. Er ist 2000 geboren.
Manche, das ist ja gut.
Ja, da war zwei.
Ja. Also so lange ist, damit man mal so ein Verhältnis hat, wie da die Erfahrungen einfach sind. Der Herr Spahn ist einfach ein sehr, sehr erfahrenes Schlachtroß in diesen politischen Auseinandersetzungen.
Ja.
Und das merkt man natürlich, das haben die Apotheker zuletzt auf dem Deutschen Apothekertag wieder zu spüren bekommen. Und da waren sie in der Überzahl. Und der Herr Spahn war zu Gast. Hier war der Herr Bühler im Petitionsausschuss im Bundestag und saß da zum ersten Mal. Und dann in diesem strengen Korsett, was da eben, wie das Ganze inszeniert ist. Und dafür muss man wirklich sagen, hat er das sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich Hut ab. Ich glaube, das schafft kaum einer in dem Alter, so versiert da aufzutreten und Ruhe und natürlich aufgeregt, aber bitte, wer will ihm das verdenken? Und dann hat er da seinen Vortrag gehalten und hat auch auf die Fragen der Abgeordneten entsprechend geantwortet. Manchmal hat er an den Dr. Morten Douglas weitergegeben. Das war der von der Noveda mit unterstützte Rechtsanwalt. Den konnte er praktisch da als weitere Person mit Rederecht sich an die Seite setzen.
Und der hatte irgendwie anscheinend das beste Verhältnis zu Jens Spahn, denn das hat man auch mal nachhinein gehört, dass er ihm so eine Spitze mitgegeben hat. Also
ja, das weiß man nicht, ich glaube nicht, dass die beiden ein großes persönliches Verhältnis haben. Das sind, glaube ich, so diese kleinen Muskelspielchen, die Herr Spahn macht. Der kam natürlich, der war nicht früher da und hat vor der Tür gestanden, bis sein Thema dran war, sondern kam an, reingerauscht, an der Tür trifft er den Herrn Bühler, hält ihm die Tür auf, lässt ihm den Vortritt und muss dann, so hat es der Herr Bühler mir nachher erzählt, zum Dr. Douglas gesagt haben, ach, der Noveda-Anwalt ist auch da. Also, das ist wahrscheinlich kalkuliert.
Ja, das insinuiert so ein bisschen so eine Befangenheit oder so, ne? So stelle ich mir das vor.
Ja, er hat es dann im Ausschuss auch noch ein paar Mal angesprochen. Er hat gesagt, so, es gibt verschiedene Gutachten, verschiedentlich finanziert, um dann einfach, genau diese Befangenheiten, diese Nicht-Objektivität verschiedener Gutachten, und das Thema Gutachten ist ja überhaupt eins, über das wir noch sprechen können,
ja,
da so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken.
Absolut. Vielleicht können wir erstmal kurz beim Herrn Bühler reinhören, was er uns so gegeben hat.
Sehr gerne. Wir haben also nach der Anhörung uns kurz unterhalten, und da war er natürlich deutlich gelöster. Das war wirklich nicht nach so einer großen Prüfung. Und es war sehr spannend, seine Wahrnehmung auch nochmal zu hören. Hören wir kurz rein.
So, Herr Bühler, der große Auftritt liegt hinter Ihnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Wie fühlen Sie sich jetzt und wie war Ihr Eindruck?
Ja, erstmal bin ich natürlich ein bisschen erleichtert, dass die ganze Spannung jetzt raus ist. Gewisse Dinge hätte ich eventuell noch anders gehabt. Die Fragen gingen dann schon in eine andere Richtung, die ich mir nicht so erhofft hatte. Aber in Gesprächen danach mit der Unionsfraktion ist auch ganz deutlich geworden, dass man da das Exversandverbot durchaus noch als Alternative sieht oder es noch da ist. Und das freut mich. Und das ist auch ein Ziel der Sache, weil wir ja immer noch den Koalitionsvertrag haben und der nach wie vor Bestand hat.
Was hätten Sie sich denn mehr gewünscht an Fragen aus den Fraktionen?
Gerade zur pharmazeutischen Sicherheit. Warum ist eine Beratung so wichtig? Was für Beispiele gibt es beispielsweise, wo eine Beratung erforderlich ist? Was erfüllen die Versender nicht? Und auch dahingehend, es wurde gesagt, es gibt deutsche Versandapotheken, auf die Marktanteile geschaut wird und auch mehr auf die Frage eingegangen wird, auf das Fremd- und Mehrbesitzverbot, was hier unterspült wird. Und dazu kam ja gar nichts.
Wie war Ihr Eindruck von Herrn Spahn?
Er war sehr angriffslustig. Er hat Herrn Douglas begrüßt mit, der Noveda-Anwalt ist auch da. Es stimmt zwar, dass Herr Dr. Douglas mir zur Verfügung gestellt worden ist, nachdem ja das Petitionsverfahren auch erstmal abgelehnt worden war. Nur schwingt er natürlich so ein gewisser Unterton mit, was ich natürlich schwierig oder finde, oder sehr angriffslustig halt.
Den Eindruck hat er ja auch in der Sitzung tatsächlich gemacht, hat er ein paar Mal dann noch drauf angespielt, auch den Herrn Dr. Douglas direkt angesprochen. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie ihn inhaltlich ihm noch mal Argumente zubringen konnten, und haben Sie da Hoffnung, dass er sich das Thema vielleicht nochmal annimmt, oder war das jetzt vergebene Liebesmühe und ein großer Auftritt?
Also Herr Spahn hat ja ganz klar seine eigenen Positionen, und ich setze hier im Weiteren auf die Unionsfraktion und auf den Koalitionsvertrag und natürlich auch auf den Beschluss der Länder. Wer weiß, wenn von der Bundesregierung nichts kommt, kommt ja vielleicht eventuell irgendwann mal eine Gesetzesinitiative von den Ländern, weil man jetzt ja zweimal das empfohlen hat, und irgendwann kann man nicht nur empfehlen, sondern muss auch fordern, dass gehandelt wird.
Jetzt hatten Sie hier, das war sozusagen der Gipfel Ihres Bemühens, des Petitionsausschusses. Wie geht es denn jetzt für Sie weiter?
Also jetzt muss ich erstmal natürlich ein bisschen runterkommen und entspannen. Bei mir geht nächste Woche das Semester wieder los, und ich konnte jetzt auch nicht sehr viel lernen, und darauf muss ich mich jetzt auch wieder konzentrieren, weil ich bin immer noch Pharmaziestudent, habe das alles nebenbei irgendwie versucht zu machen, und sonst bin ich mal gespannt, eben was jetzt von der Unionsfraktion noch kommt und wie wenn der Entschluss des Petitionsausschusses so ausfallen sollte, dass man der Petition folgt, dann sind die Karten nochmal neu gemischt, weil dann nicht nur die Bundesländer das empfohlen hat, sondern auch der Petitionsausschuss Stellvertretenden für den Deutschen Bundestag.
Es waren zwar Beifallsbekundungen verboten im Petitionsausschuss, gleichwohl sind hier einige Apotheker mit T-Shirts da, die sie unterstützt haben. Sie sind hier viel nach Fotos gefragt worden. Sie sind schon ein bisschen jetzt der Promi der Branche geworden, was das angeht. Und hat Sie das gefreut, diese Unterstützung, die Sie auch erfahren haben von Apothekern?
Also als Promi der Branche würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Also jetzt, dadurch, dass es so aktuell war, natürlich war ich jetzt nicht ganz unbekannt. Natürlich habe ich mich sehr gefreut, dass so viele gekommen sind, um sich mir anzunehmen oder sich der Sache anzunehmen und zu zeigen, wir stehen weiterhin dahinter und unterstützen das weiterhin.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Soweit der Herr Bühler nach der Anhörung. Er hat ja das Stichwort schon gegeben, Unionsfraktion. Da liegt jetzt aus seiner Sicht der Ball. Das könnten wir schon zum Dr. Kippels eigentlich überleiten.
Aber nee, lass uns erstmal kurz bei dem Herrn Hartmann reinhören vom BVDRK.
Stimmt, der ist mir direkt auch nach der Anhörung in die Arme gelaufen. Hören wir uns den erstmal kurz an, hast du recht.
Herr Dr. Hartmann vom BVDRK, wie ist denn Ihr Eindruck von der Veranstaltung hier?
Also ich fand es eine ausgesprochen interessante Veranstaltung. Vor allen Dingen haben der Herr Bühler und der Herr Douglas ein ganz, ganz gutes Bild abgegeben den Abgeordneten gegenüber. Und wir können froh sein, dass von der Abda niemand vertreten war.
Wie meinen Sie das?
Ich glaube, wir hätten uns auf die Knochen blamiert. Also ich fand diese erfrischende Art des Herrn Bühler und begleitet von einem absoluten guten Pharmajuristen, mit dem Dr. Douglas, fand ich eine ganz gute Geschichte.
Vielen Dank.
Ja, das waren eigentlich recht deutliche Worte. Kann man nicht anders ausdrücken. Ne? Die Abda hat ja allerdings auch sich nicht mit Ruhm bekleckert im Vorfeld des ganzen Anhörungsverfahrens, diesem Petitionsausschuss. Da sind wir bei dem Thema Gutachten.
Ja, natürlich da auch nach dem DAT in einer etwas unglücklichen Position, dass diese Petition gleichzeitig lief. Das haben wir bei uns schon mehrfach besprochen. Es war bei den Gutachten, gebe ich dir völlig recht, sehr, sehr unglücklich, wie das gelaufen ist. Ja. Es sind 3 Gutachten von der Abda in Auftrag gegeben worden zur rechtlichen Umsetzbarkeit dieses LX-Versandverbots. Von denen sind Zusammenfassungen auch schon früh veröffentlicht worden. Nun hat sich die Abda ja dagegen entschieden, diesen Weg weiter zu verfolgen und will schwerpunktmäßig dem Apothekenstärkungsgesetz von Herrn Spahn mit dem darin enthaltenen LX-Boni-Verbot folgen. Wobei es diesen DAT-Beschluss eben gibt, dass den Bundesratsbeschluss zum LX-Versandverbot ja zumindest mit einzubringen. Also das ist auch so eine etwas unklare Grenzlinie. Jedenfalls hatte der Herr Bühler frühzeitig gefragt, ob er die Langfassung dieser Gutachten haben kann. Das wurde ihm nicht gewährt oder abgelehnt. Und dann war er nochmal bei diesem Fachgespräch mit Abda-Präsident Friedemann Schmidt, dem Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Schmitz und dem Pressesprecher Dr. Rainer Kern. Und wurde wieder weggeschickt, ohne Gutachten. Und hat das dann veröffentlicht, weil er das also unpassend fand, dass er da so gar keine Unterstützung bekam von der Abda. Er hat sie dann natürlich bekommen und dann ist ja genau das passiert, was wahrscheinlich die Abda nicht wollte. Das ganze Ding ist wieder öffentlich durch die Decke gegangen. Ja. Viel Kritik. Und so ist, glaube ich, auch das vom Dr. Hartmann hier gemeint gewesen. Also wenn man ihm einfach unauffällig diese Gutachten irgendwie gegeben hätte oder hätte geben lassen von wem anders, hätte da kein Haar nachgekräht. Daran wird sich nicht entscheiden. Das hat ja der Herr Spahn auch mehrfach gesagt. Es gibt Gutachten, es gibt bezahlte Gutachten. Und bei ihm geht es ja eher sogar die Linie zwischen der Einschätzung der Juristen des Bundestags, die es gibt, die pro LX-Versandverbot ist, die es für machbar hält, und aber eben der Einschätzung der Verfassungsressorts, also Justizministerium und Innenministerium, die ihm sagen, dass es nicht geht. Und er sagt ja, auf die verlasse ich mich und deswegen bringen wir das nicht ein.
Richtig, denn im Endeffekt eine große Wirkung hätte das auch nicht gegenüber Spahn und dem BMG gehabt von Seiten der Abda. Es ist halt nur wieder sowohl in die Branche hinein als auch heraus aus der Branche quasi wieder so ein Öffentlichkeitsarbeits-Super-GAU.
Ja.
Also dass er diese Gutachten bekommt, war ja eigentlich allein schon an der Tatsache abzulesen, wie oft er sie dann bekommen hat aus verschiedenen Quellen.
11 Mal also, hat er mir gesagt.
Und genau.
Das war wahrscheinlich nicht der
also letzte Stand. Genau, also weiß man auch, dass sie nicht irgendwo im Keller der Heidestraße in einem dreifach gesicherten Tresor lagen, sondern dass sie eben auch schon ihre Runden gemacht hatten. Und dann ist klar, dass sie irgendwie bei ihm landen. Und dann soll man doch lieber irgendwie das auf eine etwas einvernehmliche Art klären, anstatt ihn dann irgendwie so wegzuschicken und sich dann so zu blamieren, dass die Gutachten hintenrum dann...
Man hätte sicherlich geschickter machen können.
Ja, das war... Leider nicht, ist leider alles nicht ganz so gut gelaufen dort für die Abda.
Ja, ansonsten haben wir ja gerade schon angesprochen, geht es jetzt in die Fraktion zurück. Ich weiß nicht, wir können natürlich in die Fragerunde nochmal reingehen, aber das ist, glaube ich, relativ schwierig, wenn wir jetzt da nochmal hinterherkehren, welcher Abgeordnete was gefragt und wie die Antworten darauf waren. Wir haben einen Live-Ticker dazu gemacht, den kann ich nochmal ans Herz legen. Da ist alles nochmal nach und man kann sich die gesamte Anhörung auch auf der Seite des Bundestags anhören oder ansehen sogar mit Video, wenn man da bei der Zeit und Muße hört.
Ja. Also an Transparenz mangelt es da nicht.
Nein, das stimmt. Übrigens auch beim Thema Gutachten nicht, denn dieses RX das Preisbindungsgutachten, was gerade ja noch in der Entstehungsphase ist, hat der Herr Spahn zugesagt, würde auch umveröffentlicht werden.
Es wurde auch aus Steuergeldern finanziert.
Hat er auch nochmal darauf hingewiesen.
Ja, also das ist unser Gutachten. Genau, das sind immer so Selbstverständlichkeiten, die man eigentlich aus dem Auge verliert.
Richtig.
Bei so einem Thema. Ja, und damit wäre das Ganze dann ja wieder in der politischen Schleife, und zwar sozusagen im politischen Betrieb. Aber du hattest vorhin auch wieder den Herrn Kippels erwähnt, bei dem ich ja also wirklich auch zeitgleich war in dem Moment, als der Herr Bühler im Petitionsausschuss saß.
Was sagt er denn
zum Hintergrund? Also zum Hintergrund erstmal. Das Ganze kam bei mir dadurch zustande, dass der Herr Kippels vor kurzem beim Neujahrsempfang des Apothekervereins Köln zu Gast war und dort recht überraschend mit der Äußerung um die Ecke kam, dass im Falle, dass besagtes Gutachten beispielsweise keinen Erfolg zeitigt, ne, sprich, dass die Preisbindungsgesetzgebung, die man sich eigentlich vorstellt bei der im BMG, durch das VUASG versenkt wird.
Darf ich kurz einhaken? Ja. Also dieses Gutachten,
das jetzt über
Aufhebung der Preisbindung darstellen.
Genau.
Das erstellt das BMG gerade, um das VUASG
genau, argumentativ zu stützen. Genau.
Da geht dieser, das Gesetz ist gerade in der Abstimmung mit Brüssel, da wird der Spahn zum Monatswechsel sein.
Genau.
Ohne Gutachten allerdings noch.
Jetzt ist erstmal vor Monatsende noch, in den nächsten Tagen kommt erstmal der EU-Gesundheitskommissar nach Berlin. Da wird es erstmal so Vorgespräche zum Thema geben. Die Entscheidung aus Brüssel, wie man sich zum RX-Boni-Modell verhält, das jetzt im VUASG vorgeschlagen ist, die steht halt noch aus. Die wird wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen mindestens auf sich warten lassen. Dahingehend ist ja auch das Timing des Gutachtens ein bisschen merkwürdig, dass bis Ende Juni fertig werden soll. Also eigentlich lange nachdem eine Entscheidung und quasi der Moment, in dem man das Vorhaben verteidigen müsste, schon vergangen ist. Allerdings rechnet man anscheinend auch in Berlin nicht so richtig mit einem Daumen hoch aus Brüssel und dann stellt sich eben auf einen Rechtsstreit ein.
Ja, das ist ja auch, das hat Herr Spahn gestern auch nochmal gesagt, dass die Empfehlung oder die Einschätzung der Kommission auch nicht bindend ist,
ja,
dass sie dieses Gesetzgebungsverfahren also womöglich trotzdem anstoßen und dann in einem etwaigen EuGH-Verfahren, wenn man also verklagt würde von der EU-Kommission, dann eben die Ergebnisse dieses Gutachtens hätte, um dieses Ex-Boni-Verbot zu verteidigen. Insofern macht das in der zeitlichen Abfolge schon Sinn. Er hat auch wieder etwas augenzwinkernd darauf hingewiesen, dass der Herr Kabinettskollege Scheuer aus der Kommission grünes Licht für seine Maut hatte und dann damit vom EuGH ja bekanntlich krachend gescheitert ist.
Aber wäre das ein Argument dafür, es dann trotzdem zu tun, wenn man schon Nein bekommt aus der Kommission? Wäre dann die logische Schlussfolgerung nicht eher, wenn Sie dort schon Ja gesagt haben und das vom EuGH scheitert, wenn da schon die Kommission von Anfang an Nein sagt, dann wird es ja vom EuGH wahrscheinlich erst recht keinen Bestand haben.
Ich glaube, so einfache Mathematik kann man da nicht anwenden. Das ist schon themenbezogen. Halt, und das sind immer Argumente, ja, die ausgetauscht werden. Und da gibt es auch immer wieder Überraschungen. Die von Herrn Scheuer war aus meiner Sicht keine.
Also meintest aus meiner auch überhaupt nicht. Aber glaubst du, er würde es so drauf anlegen?
Das weiß ich nicht. Aber du hast die zeitliche Abfolge geschildert und ja, das spricht dafür.
Ja, das spricht sehr stark dafür.
Gleichwohl haben wir eben genau diese Gegenentwicklung. Sollte es eine klare Ablehnung geben seitens der EU-Kommission?
Dann will man wohl in der Arbeitsgemeinschaft Gesundheit der Unionsfraktionen wieder zurück zur Forderung eines RX-Versandverbots. Das hatte der Herr Kippels, da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt, beim Neujahrsempfang des Apothekervereins Köln, für mich doch fast ein bisschen überraschend geäußert, woraufhin ich ihn dann mal selbst darauf angesprochen habe und mit ihm mal einen Termin für ein Interview und ein Hintergrundgespräch organisiert habe, gestern bei ihm war im Bundestag und wir uns mal etwas über den ganzen ausgetauscht haben.
Ist noch nicht veröffentlicht.
Es ist noch nicht veröffentlicht. Es wird heute hoffentlich. So ist es ja oft bei Interviews mit Bundestagsabgeordneten oder hohen Politikern. Das geht dann immer alles durch Abstimmungsschleifen. Dann macht man ein Interview und dann lesen sie selbst nochmal drüber und dann der Bürochef.
Logisch,
ja. So, deswegen wird es aber hoffentlich trotzdem heute noch erscheinen. Wie dem auch sei, habe ich mit ihm mich gestern darüber unterhalten und er ist prinzipiell für ein Ex-Versandverbot, sollte das Ex-Boni-Verbot nicht kommen, aber hielt von der Petition eigentlich nicht viel, die der Bühler da angestoßen hat, mit der Argumentation, dass eine Petition bei derart komplexen Sachverhalten, die gerade in der Gesundheitspolitik ja naturgemäß vorliegen, einfach nicht zielführend sei, weil man durch diese Verdichtung der Fragestellung auf ein einfaches Ja-Nein den Fall zu unterkomplex darstellt und der einfach der Meinung ist, das ist nicht das richtige Medium, um im Bereich Gesundheitspolitik beispielsweise zu arbeiten. Ist interessant, die Argumentation. Denn ich meine, im Endeffekt geht es ja nur um ein Verbot von etwas.
Naja, der Petitionsausschuss ist ja auch nicht der Gesetzgeber. Es ist ja erst ein Anstoß, der kommt und mit dem sich der Bundestag jetzt wieder befassen kann.
Richtig. Und das, ich meine, es wäre ja, also ich finde es halt ein bisschen merkwürdig, das zu sagen, das wäre in dem Bereich eine zu hohe Verdichtung, wo doch eigentlich etwas wie ein X-Versandverbot eigentlich eine denkbar unkomplexe Maßnahme im Ganzen in dem ganzen Zusammenspiel wäre. Du verbietest nur ein verbietest, dass verschreibungspflichtige Arzneimittel verboten werden. Punkt. Das ist eigentlich eine, so, ich finde es.
Ja und nein. Es ist ja insoweit komplex, als du etwas verbietest, was es schon gibt und das natürlich immer als grundrechtlicher Freiheitseingriff auch gewertet wird.
Ja, aber bei diesem Thema RX-Versandverbot gibt es ja nur Ja oder Nein. Es ist nicht wie das Thema, machen wir einen Boni-Deckel und dann sind da viele Variablen. Wie hoch dürfen die Boni sein oder wie ist das rechtlich genau ausgestaltet? Aber das wäre in dem Fall, wäre die grundlegende Entscheidung ja eine Ja-Nein-Entscheidung. Ist RX-Versand erlaubt oder nicht? Und dahingehend finde ich das an dem, also ich finde die Argumentation ganz grundlegend sehr nachvollziehbar, die er bringt. Aber gerade an dem Beispiel finde ich es ein bisschen merkwürdig, wenn man sagt, man verdichtet ein Thema so stark, dass man sagt, okay, RX-Versand wird verboten. Und dann sagt man aber, naja gut, das würde sich aber nicht für eine Petition eignen, weil es dann unterkomplex dargestellt wäre. So ist es ja dann aber nicht. Bedient er sich ja selbst aber dieses Mittels und sagt, okay, wenn in die RX-Boni nicht kommen, das ungleich komplexere Thema, RX-Boni, dann wollen wir das RX-Versandverbot. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Absolut. Ja. Ich bin sehr gespannt auf euer Interview, was ich dann ja lesen werde. Ja, das Ganze geht jetzt tatsächlich in den Bundestag. Auch da ist es ja eine ganz witzige Interessenslage so. Also die Linke und die AfD sind für ein RX-Versandverbot.
Und Teile der CDU?
Teile der CDU, die SPD eher nicht, die Grünen, die FDP nicht. Also ich habe nach wie vor erhebliche Zweifel, ob oder dass es ein RX-Versandverbot geben wird. Beziehungsweise halte das geradezu für ausgeschlossen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und was mit diesem Boni-Verbot passiert, ob das kommt, wie das kommt, ob man zu einem Boni-Deckel kommt irgendwann, keine Ahnung, wir werden es abwarten. Sehr spannend.
Es wird noch ein sehr spannendes Jahr auf jeden Fall.
Ja, vielleicht hören wir zum Schluss noch den Herrn Esaida, mit dem ich auch noch gesprochen habe am Rande der Anhörung, der eben die Studenten vertritt. Die waren auch da, es waren auch einige Apotheker da, hat der Herr Bühler schon, habe ich den Herrn Bühler auch schon drauf angesprochen. Mit dem habe ich mich darüber unterhalten, wie die zu dem ganzen Thema stehen. Die haben da auch eine sehr, eine Entwicklung durchgemacht und haben da aber auch ein Positionspapier zu veröffentlicht. Da haben wir auch drüber berichtet, können wir noch in die Shownotes packen. Und jetzt hören wir uns einfach nochmal.
Aber vorher würde ich gerne, bitte. Ich was fragen. Du sagtest, viele waren da. Kannst du noch ein bisschen was erzählen zum Geschehen abseits der Kameras? Sprich, die Besuchertribüne herum, wer war alles noch da, wer war vertreten? Denn das sagt ja auch immer ein bisschen was aus, was die Unterstützung angeht. Es waren ja auch Kammerpräsidenten beispielsweise da. Ich finde das immer ganz interessant, wer sich zeigt und wer damit so ein bisschen Solidarität demonstriert. Und wer ein bisschen Unterstützung damit zukommen lässt und wer nicht vor allem.
Ja, es waren einige Vertreter da auch von der Apothekerschaft. Dr. Stefan Hartmann, BVDRK, habe ich schon gesprochen. Natürlich auch der Reinhard Rukitta von der Freien Apothekerschaft. Aber auch von der ABDA, die das ganze Thema, wir haben es ja schon gesagt, so ein bisschen vom Spielfeldrand aus eher verfolgt hat. Da war der Ralf Dender da, das ist der persönliche Referent vom Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Schmitz.
Darf ich kurz einhaken?
Ja.
Mich würde deine Meinung interessieren. Findest du das richtig, dass man dann mit Dender ja also einen Referenten schickt, also dass man hätte die ABDA nicht noch irgendwie ein bisschen demonstrieren sollen, dass sie teilnimmt zumindest?
Naja, es ist ja relativ hoch besetzt. Sie muss natürlich diesen Petitionsausschuss covern, weil es sie originär betrifft. Dass sich jetzt nach dieser ganzen Gemengelage der Hauptgeschäftsführer dann nicht selbst oben auf die Besucherränge setzt, habe ich Verständnis für und insofern passt das von der Kleiderordnung, glaube ich, ganz gut.
Okay, gut.
Ja, dann waren drei Kammerpräsidenten noch da. Zumindest habe ich drei gesehen. Das war der Herr Siemsen aus Hamburg, dann die Frau Funke aus Hessen und der Jens Dobbert aus Brandenburg. Mit denen habe ich aber kaum oder gar nicht gesprochen, weil das natürlich relativ zügig alles da über die Bühne ging und ich ja hauptsächlich den Herrn Bühler im Fokus hatte da. Aber ja, ob das jetzt eine Solidaritätsbekundung mit der einen oder anderen Seite ist, da müsste man die Betroffenen selber, da möchte ich jetzt kein Urteil draus treffen. Man kann das sicherlich so interpretieren.
Und von Seiten der Versender oder Versender nahen, hat man da irgendjemanden ausmachen können? Hat sich da irgendjemand, ist da irgendein U-Boot aufgetaucht?
Zumindest
nicht sichtbar.
Nicht sichtbar.
Okay. Weil da wird man das ja wahrscheinlich auch, zumindest wenn ein gewisses Interesse.
Ja, aber das Ganze ist ja auch noch im Nachhinein verfolgbar, durch dass diese ganze Anhörung eben ins Netz gestellt wird.
Ja, aber ja, ich glaube, bei sowas ist ja manchmal auch die nicht mal die Anhörung selbst und der politische Prozess an sich, sondern wie ich gerade sagte, auch das ringsrum und könnte ja dann auch interessant sein für manchen, der da vielleicht in der Branche unterwegs ist und gewisse Interessen hat.
Ja.
Deswegen.
Ich denke, das werden schon einige sehr, sehr aufmerksam verfolgt haben gestern, was da passiert
Sicherheit.
Ist auf dem einen oder anderen Weg.
Unter anderem halt die Pharmaziestudenten, ja. Die, und das sollten wir nicht vergessen, für die das vielleicht das wichtigste Thema ist oder die am meisten davon betroffen sind, denn die haben ihre Zukunft noch in der Branche vor sich. Die sind noch davor, ausgebildete Pharmazeuten zu sein und approbierte Apotheker zu sein und vielleicht mal Apotheken zu betreiben.
Ja.
Also für die ist das Ganze wirklich ein Zukunftsthema im allerengsten Sinne des Wortes.
Absolut. Und deswegen, genug der Vorrede, hören wir uns an, was der Esaida dazu gesagt hat. Der Herr Esaida, Entschuldigung.
Ich spreche jetzt mit Elias Esaida vom BPAD. Sie sind auch heute hier gekommen, auf Einladung von Herrn Bühler, zu der Anhörung im Petitionsausschuss. Was ist denn so Ihre Erwartungshaltung und vielleicht können Sie ein paar Takte sagen zur Haltung des BPAD zu dem Thema?
Ja genau, Herr Bühler hat uns freundlicherweise auf die Gästeliste gesetzt, dass wir sicher Plätze bekommen haben. Ich bin gespannt, wie die Abgeordneten das diskutieren werden. Die CDU hat ja jetzt in der öffentlichen Debatte nochmal gesagt, man müsste nochmal über ein RxVV sprechen. Interessant wird sicherlich, was die SPD dazu sagt, die sich da ja noch nicht so ganz positioniert hat. Deswegen bin ich vor allen Dingen auf die Fragen gespannt und auch auf die Argumente, die Herr Bühler vorbringen wird. Wir haben uns in den letzten Monaten sehr intensiv mit dem Thema Vorortapotheken Stärkungsgesetz und auch RxVV auseinandergesetzt. Wir haben sehr viele Online-AG-Meetings veranstaltet, wo jeder Studierende, der Interesse hatte, teilnehmen konnte und haben das Gesetz sowie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2016 sehr intensiv durchgearbeitet und geschaut, was sehen wir so, wie es im Gesetz bzw. im Urteil steht und was sehen wir nicht so. Und wir sehen natürlich jetzt, dass auch Medikamente vermehrt von der Bevölkerung online bestellt werden und dass da eine Nachfrage ist. Und wir glauben auch, dass wir, wenn wir eine bequeme und vor allen Dingen eine mehr online agierende Gesellschaft werden, dass Arzneimittel im Internet zu bestellen von der Bevölkerung nachgefragt werden wird.
Also aus Ihrer Sicht muss die Apothekerschaft das leisten, dass die Bevölkerung, die Patienten eine Chance haben, online auch Medikamente, auch verschreibungspflichtige Arzneimittel zu beziehen?
Naja, die Frage ist da ja, welchen Rahmen setzen wir denn dem Online-Versandhandel? Und da sagen wir Studierende auch ganz klar, es muss starke Regeln geben, konsequente Kontrollen der Regeln, dass dieser Versandhandel keine Gefährdung für die Patientinnen und Patienten darstellt. Also Kühlkontrollen müssen durchgeführt werden. Wir haben gesagt, es muss pharmazeutisches Personal diese Überbringung und Auslieferung der Patienten, der Medikamente an die Patienten durchführen, dass da das Risiko für den Patienten so gering wie möglich ist. Es darf nicht sein, dass am Ende des Tages ein Medikament beschädigt ist, weil es falsch transportiert wurde, weil es falsch gekühlt wurde und der Patient hinterher einen massiven Schaden davon trägt. Und um jetzt nochmal auf die Problematik mit dem Apothekenmarkt zu sprechen zu kommen, was ja auch ein Argument ist, dass wir ein Apothekensterben haben durch den Versandhandel. Da haben wir ganz klar gesagt, da muss die Zukunft der Apotheke in den pharmazeutischen Dienstleistungen liegen. Wir brauchen die Kompetenz der Apotheker immer noch vor Ort. Es wird kein Gesundheitssystem geben ohne die Apotheke vor Ort. Aber wir müssen uns vielleicht von unserem aktuellen Geschäftsmodell ein bisschen wegwandern hin zu der Ausübung der Kompetenzen, die wir ja alle haben durch unser Pharmaziestudium. Also mehr Medikationsberatung, mehr Medikationsanalyse, generell mehr Rundumversorgung um den Patienten. Der Patient muss das Zentrum der Apotheke sein. Da spielt natürlich dann auch das Impfen eine sehr wichtige Rolle, dass wir auch solche Maßnahmen durchführen können in der Apotheke. Und wenn wir so die Apotheke langfristig stärken, dann wird uns ein Versandhandel nicht mehr bedrohen, beziehungsweise wird kein Problem für die öffentliche Apotheke sein.
Das heißt, eine Honorierung von solcher Dienstleistung auch auf Kosten des Packungshonorars dann an der Stelle?
Ich glaube, die Packung ist das falsche Maß, wenn man bemessen will, wie man pharmazeutische Dienstleistungen honorieren will. Das ist auch der falsche Anspruch, weil dann wird ein Apotheker gezwungen sein, weiter mehr Packungen zu verkaufen, um die pharmazeutischen Dienstleistungen zu finanzieren. Und das sollten wir Apothekern auch nicht zumuten müssen. Wir müssen wegkommen von einer Finanzierung pro Packung und hinkommen zu einer zeitlichen Finanzierung, dass wir auch für die Zeit, die wir in einen Patienten investieren, ausreichend honoriert werden und uns so auch voll und ganz auf den Patienten konzentrieren können.
Sehen Sie denn die Politik auch in Gesprächen mit den Krankenkassen da auf einem guten Weg, dass das auch so kommen wird?
Ich hoffe es. Also Jens Spahn hat jetzt 150 Millionen Euro erstmal veranschlagt zur Finanzierung von pharmazeutischen Dienstleistungen, die ja auch noch nicht ganz ausgereift sind, wo wir ja noch nicht wissen, was dazu kommen wird von standespolitischer Seite. Aber 150 Millionen Euro werden meiner Meinung nach nicht ausreichen. Wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, um so ein System auch nachhaltig zu entwickeln. Und da was zu entwickeln, was die Patienten auch nachfragen werden und was ihnen gut tut. Und damit muss viel, viel mehr Geld in die Hand genommen werden.
Sie haben als BPD ja schon einmal eine Zahl in den Raum geworfen, was diese Dienstleistungen angeht. Wollen Sie das vielleicht doch mal kurz ausführen?
Wir haben erstmal veranschlagt 1,15 Euro pro Minute. Da haben wir uns daran orientiert, wie viel kostet ein probierter Apotheker pro Minute. So viel Geld muss man auch in die Hand nehmen, dass die Apotheke hinterher nicht Gefahr läuft, ein Minusgeschäft zu machen, weil die Kosten der pharmazeutischen Beratung höher sind, als sie die Apotheke hinterher erwirtschaftet. Ich denke, da kann man auch natürlich noch nach oben ausbauen, also Luft nach oben ist ja immer, aber 1,15 Euro pro Minute sollte das Mindestmaß der Dinge sein.
Herr Sitter, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Ja, soweit dieses Gespräch und ich glaube, das reicht auch dann an Eindrücken aus diesem wunderschönen, spannenden Tag. Wie gesagt, guckt euch nochmal den Live-Ticker an. Wir haben auch noch eine kleine Einordnung dazu geschrieben und dann erscheint wahrscheinlich noch vor Ausstrahlung dieses Podcasts oder irgendwie in dem zeitlichen Zusammenhang das Interview mit Dr. Kippels, auf das ich selbst auch schon sehr gespannt bin.
Ich freue mich auch drauf.
Vielen Dank, Tobi.
Ich danke dir, Alex. Und unseren Hörern einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Tschüss. Tschüss.
Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Ad hoc.